Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Wir beschäftigen uns zu Beginn der Sendung mit der Kritik an den Vorschlägen der EU-Kommission für den Agrarhaushalt. Wie Naturschutz in der Landwirtschaft gefördert und umgesetzt werden kann, das schildern wir danach an einem Positivbeispiel aus Brandenburg. Außerdem beschäftigt uns die stetig steigende Plastikflut und die Frage nach einem UN-Kunststoffabkommen. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat am Mittwoch ihren Entwurf für den mehrjährigen Finanzrahmen der EU für die Jahre 2028 bis 2034 vorgestellt. Dieser europäische Haushaltsplan soll rund 2 Billionen Euro betragen, so viel wie noch nie zuvor. Dennoch wird wohl beim Naturschutz gespart. Das zeigt sich auch bei den Plänen für den Agrarhaushalt. Was die EU-Kommission in Sachen Agrarbeihilfen vorgeschlagen hat und wie die Reaktionen darauf ausfallen, darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Ann-Kathrin Büsker aus der Umweltredaktion. Ann-Kathrin, warum gibt es denn so viel Kritik an den Subventionsplänen im Agrarsektor?
Weil es voraussichtlich deutliche Kürzungen geben wird. Satte 20% weniger sind an Finanzmitteln für Agrar geplant. Und diese Agrargelder werden auch kein eigenständiger Topf mehr sein, sondern in einen Topf mit anderen Finanzmitteln fließen. Außerdem herrscht eine gewisse Unruhe, weil viele Details der Neuerungen im Moment noch unklar sind. Das macht die Debatte auch ein bisschen schwierig. Von Seiten der EU-Kommission heißt es, dass künftig mindestens 300 Milliarden Euro für flächengebundene Prämien zur Verfügung stehen sollen. Wir erinnern uns, ein Großteil der Agrarprämien ist ja als direkte Einkommensstützung gedacht und daran gebunden, wie viel Fläche ein Betrieb bewirtschaftet. Weitere Mittel werden dann bisher für bestimmte Bewirtschaftungsformen genutzt. Inwieweit da jetzt aber weiter Vorgaben gemacht werden sollen, ökologische Vorgaben etwa, oder ob das den Mitgliedstaaten völlig überlassen bleibt, das ist Stand jetzt noch unklar, schafft Verunsicherung. Und dann gibt es noch einen Vorschlag, die Flächenprämien bei großen Betrieben sozusagen nach oben hin abzuschmelzen, ab bestimmten Größen sogar zu kappen. Es ist ja immer wieder beklagt worden, dass gerade Großbetriebe und teilweise auch Lebensmittelkonzerne erhebliche Gelder einsacken.
Wie kommen denn diese ganzen Punkte, die du gerade geschildert hast, wie kommen die denn bei den landwirtschaftlichen Verbänden an?
Gemischt unzufrieden, so kann man es, glaube ich, ganz gut beschreiben. Der Bauernverband holt direkt die ganz große Keule raus. Verbandspräsident Joachim Ruckwied erklärte, das sei ein Angriff auf die Landwirtschaft und die ländlichen Räume, der letztlich den europäischen Gedanken konterkariere. Die Kommission versage hier als Hüterin der Verträge, also der Ton des Bauernverbands definitiv damit gesetzt. Der Bauernverband beklagt die Kürzung insgesamt, sieht auch die Kappung kritisch, aber auch, dass die Nationalstaaten eben mit unterschiedlichen Konzepten zusätzliche Gelder in Brüssel beantragen können. Das verzerre die Bedingungen innerhalb Europas. Und diese Renationalisierung, die beklagt auch die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, weil die Kommission es so eben verpasse, klare Anreize zu setzen, Landwirtschaft mit ökologischen Notwendigkeiten in Einklang zu bringen.
Es gibt ja zahlreiche Reaktionen auch aus den Bundesländern. Was ist da von den Landesregierungen zu hören?
Erheblicher Widerstand. Einer der ersten, der direkt gestern Morgen reagiert hat, war Sachsen-Anhalts Landwirtschaftsminister Sven Schulze, CDU. Auch er kritisiert die Zentralisierung. Denn nicht nur sei das Ganze eine Renationalisierung, sie lasse auch die Bundesländer außen vor, diese Neuregelung. Schulze sagt, föderale Mitgestaltung war bislang der Garant für praxistaugliche Lösungen in den Regionen. Wenn die Länder künftig außen vor bleiben, dann ist das nicht nur ein politischer Fehler, es ist schlicht absurd. Zitat Ende. Denn künftig würde eben Berlin mit Brüssel ausbaldowern müssen, für was es Geld gibt. Derzeit sind aber ja viele Agrarfördermaßnahmen, von denen beispielsweise auch die Umwelt profitiert, auf Landesebene auf den Weg gebracht, weil man eben dort die regionalen Bedürfnisse auch sehr genau kennt. Das Ganze hat natürlich auch eine politische Facette. In Sachsen-Anhalt wird nächstes Jahr gewählt und die CDU ist hier wie auch andernorts in großer Sorge, dass durch solche Umstrukturierungen Landwirte an die AfD verloren werden könnten, auch wenn die ja EU-Sicherheit Subventionen eigentlich völlig abschaffen will.
Und wie reagieren nun Umwelt- und Naturschutzverbände auf die geplanten Änderungen?
Mit sehr großer Sorge, eben weil völlig unklar ist, wie viel Geld künftig verbindlich in Naturschutz fließen wird. Der Deutsche Naturschutzring hebt noch einmal hervor, dass in zahlreichen Strategiedebatten der Kurs öffentliches Geld für öffentliche Leistung eigentlich als notwendiges Kernelement von Agrarförderung beziffert worden ist. Sprich, wer was für Umwelt und Naturschutz tut als Landwirt, der also eine Leistung für die Allgemeinheit erbringt auf diesem Weg, der soll dafür auch eigentlich honoriert werden. Und das ist mit diesen Plänen, die wir bisher kennen, absolut nicht gesichert. Der WWF spricht davon, Naturschutz werde komplett außen vor gelassen. Und das ist sicherlich das große Risiko bei dieser Reform. Denn wenn insgesamt weniger Geld im System ist, dann wird es Verteilungskonflikte geben. Und die Lobby der Großbetriebe ist tendenziell deutlich stärker als die des Naturschutzes.
Es gibt viel Kritik an den Vorschlägen der EU-Kommission für den künftigen Agrarhaushalt. Diesen bunten Strauß hat uns Ann-Kathrin Büsker zusammengefasst. Danke dafür. Es gibt verschiedene Fördergelder für Naturschutzmaßnahmen in der Landwirtschaft, aber die bürokratische Hürde ist hoch. Doch es gibt Unterstützung mit Hilfe von Landschaftspflegeverbänden. Da können sich landwirtschaftliche Betriebe in Kooperativen zusammenschließen und gemeinsam Fördermittel beantragen und dann die Naturschutzmaßnahmen umsetzen. In Brandenburg gibt es bereits Beispiele. Hier bietet das Verbundsprojekt Kombi seine Dienste an. Kombi steht für kollektive Modelle zur Förderung der Biodiversität. Allerdings muss auch das Management für diese Kooperative bezahlt werden. Wie das Ergebnis dieser Zusammenarbeit aussehen kann, das hat sich Anja Nils direkt auf dem Acker angesehen.
Das Gerstenfeld im Havelland südwestlich von Berlin ist bereits abgeerntet. Auf einem ca. 20 Meter breitem Streifen am Feldrand und zwischen den einzelnen kahlen Flächen blühen Sonnenblumen, Leindotter, Buchweizen und unzählige Kräuter, umsummt von Hummeln, Wildbienen und anderen Insekten. Lara Meller und Olivia Kummel von Kombi, einem Verbundprojekt zur Förderung von Naturschutz und Biodiversität, haben das Vorhaben initiiert. Verschiedene regionale Landschaftspflegeverbände, der WWF, NABU und Forschungspartner wie die Universität Gießen haben sich bei Kombi zusammengeschlossen, um neue Formen der Naturschutzförderung auszuprobieren.
Hier waren ganz viele Feldlächen zu beobachten, man hört sie auch teils jetzt, die sozusagen diese Flächen hier als Nahrungshabitat nutzen, weil hier super viele Insekten sind und auch als Landeplatz. Also nach ihrem Sinkflug brauchen sie sozusagen einen Ort zum Landen und gehen von dort dann wieder zu ihren Gelegen. Und neben den Feldlärchen haben wir hier auch viele Grauammern, Wachteln, Dorngrasmücken, die halt hier in der Umgebung brüten und das hier als Nahrungshabitat nutzen.
Und wenn hier Sturm ist, fegt hier wirklich eine Staublawine durch, die durch so ein blühendes Vorgewände, was viel länger steht als die Hauptfrucht, dann auch noch mal bremsend wird. Ne? Also es hat auch Erosionsschutzvorteile.
Landwirt Marco Hinze hat den Blühstreifen angelegt. Mit 13 anderen Landwirten, sowohl Biobetrieben als auch konventionell Wirtschaftenden, ist er Mitglied in einer Kooperative. Die Naturschutzberaterinnen von Kombi sorgen dabei für das Management. Gemeinsam planen, entwickeln und beantragen sie Agrar-Naturschutzmaßnahmen, die aus dem Topf für Agrar-, Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen des Landwirtschaftsministeriums bezahlt werden.
Also es gibt dann dort einen Fördertopf, der dann diesen Ausfall, der nicht wirtschaftlich vom Getreide bestückt wurde, dann auffängt. Und es ist auch schon das Saatgut gestellt worden. Ich habe nur die Arbeit gemacht und kriege praktisch dann noch eine Förderung nachher am Ende drauf.
Wie hoch die sein wird, steht bisher noch nicht fest. 300 Euro pro Hektar sind maximal möglich. Bei 50 Hektar Blühstreifen wären das 15.000 Euro. Für Landwirt Hinze gibt es aber auch noch andere Vorteile.
Wir haben immer die Sorge in der Erntezeit, wenn wir auch Stroh ernten wollen, dass Feuergefahr an den Wegesrändern relativ groß ist. Und mit diesem Streifen habe ich mir eine kleine Pufferzone geschaffen, tue was für die Natur und habe auch praktisch die Möglichkeit beim Abstellen der Anhänger, beim Ernten des Getreides, muss ich nicht in die Frucht reinfahren, um den Mähdrescher anzukoppeln oder ähnliches.
Andere Mitglieder der Kooperative engagieren sich beim Schutz der Moore, schaffen Rückzugsmöglichkeiten für Kiebitz und Feldlerche, schaffen Streuobstwiesen oder nutzen Schafe, um ehemalige Kirschbaumplantagen zu erhalten und weiter zu bewirtschaften, sagt Olivia Kummel.
Also das ist halt noch ein Vorteil von so einer Kooperative, dass man sich halt auch die Schafe oder andere Nutztiere ausleiht für die Bewirtschaftung von Dauerkulturen.
8 solcher Kooperativen gibt es in Brandenburg, weitere in Modellregionen in Hessen, Baden-Württemberg und Sachsen. Eine festgelegte Rechtsform gibt es nicht. Durch den Zusammenschluss in einer Kooperative soll Naturschutz als landwirtschaftlicher Produktionszweig attraktiver werden, sagt Robert von Schmeling, der mit 40 Wasserbüffeln ein Moorgebiet in Brandenburg naturschutzgerecht bewirtschaftet.
Das heißt, dass wir Flächen haben, die so unter Wasser stehen, dass die Büffel zwar drauf können, wir aber auf keinen Fall mähen könnten. Also wir haben ja auch Heuflächen hier drauf. Die Kooperative macht ja Maßnahmen, die dem Landwirt selber erstmal kein Geld bringt. Und dafür hat er eigentlich auch ein Anrecht, wenn er auf Ertrag verzichtet, dass er dann von anderer Seite mitfinanziert wird, wenn das die Gesellschaft möchte. Und die Gesellschaft möchte das, glaube ich.
Das Geld gäbe es allerdings auch ohne die Kooperative, aber der bürokratische Aufwand sei für einen einzelnen Landwirt kaum zu stemmen, meint von Schmeling. Wenn das Management der Kooperative die Beratung, Antragstellung für Förderungen und Organisation der Naturschutzmaßnahmen übernimmt, gehen allerdings 20% der Fördersumme für die Bezahlung dieser Leistungen drauf. Ob die Rechnung für die Landwirte und die Natur letztlich aufgeht, soll zum Ende des Projekts 2028 evaluiert werden.
Wie eine Kooperative Landwirtschaft und Naturschutz zusammenbringen kann, das schilderte uns Anja Nehls. Weltweit wird mehr Kunststoff produziert als jemals zuvor. Das zeigen auch die Daten des Wirtschaftsverbandes Plastics Europe. Demnach ist die Menge des weltweit produzierten Kunststoffs 2023 auf rund 414 Millionen Tonnen gestiegen. Das sind fast 12% mehr als 5 Jahre zuvor. Da die Recyclingquote für Polyester, PET und Co. immer noch sehr gering ist, bei rund 10% global, landet viel Plastikmüll in der Umwelt, in Gewässern und im Meer und wird dort zu einem immer größeren Problem. Greenpeace veröffentlicht heute eine Studie zu der Umweltwirkung der Kunststoffproduktion in Deutschland. Meine Kollegin Jule Reimer war bei der Präsentation dabei. Jule, was sind denn die Kernaussagen der Studie?
Die Kernaussagen sind, dass in Deutschland zum Beispiel mit einer starken Kunststoffindustrie fast 9 Millionen Tonnen Öl und Gas pro Jahr verbraucht werden, allein für die Plastikproduktion, und dass damit eben auch die Klimakrise angeheizt wird und Ökosysteme bedroht sind. Greenpeace warnt vor Risiken für unsere Gesundheit, einmal durch Plastik direkt, durch Mikroplastik und auch durch die Gefahr durch Zusatzstoffe oder Chemikalien. Denn zum Beispiel weltweit werden immer noch Cadmium- und Bleiplastik verwendet. Rund 16.000 Chemikalien sind dafür zuständig, dass Plastik schön bunt aussieht oder biegsam ist. Und ein Viertel davon gilt als gefährlich oder erbgutschädigend. Kann Fettleibigkeit, auch Krebs bewirken, und bei 10.000 weiß man eben immer noch nicht, wie sie auf die Gesundheit wirken. Und da besonders umstritten sind eben so hormonähnlich wirkende Stoffe wie Weichmacher oder zum Beispiel Styropor. Das ist erstmal fest, aber es zerbröselt halt im Meer und wird von Meerestieren aufgenommen.
Es ist ja kein Zufall, dass diese Studie heute veröffentlicht wird. Ab Anfang August wird in Genf über ein UN-Plastikabkommen verhandelt. Worum geht es da genau?
Da geht es zum Beispiel um das weltweite Verbot von bestimmten Einwegprodukten wie Trinkhalme, Einweggeschirr oder auch Zigarettenfilter, die Plastik enthalten. Und all das soll in einem Text für eine UN-Konvention für den Umgang mit Kunststoffen gegossen werden. Das wäre dann sowas wie die UN-Klimarahmenkonvention. Und wenn genügend Parlamente von Staaten diesen Text ratifizieren, dann könnte eben 2026 eine erste Weltplastikkonferenz stattfinden.
Ist der Umgang mit Kunststoffen, auch die Vermeidung, vor allem ein Thema, das in den Hauptstädten der Welt geregelt werden sollte?
Nein, denn es trifft ja vor allen Dingen die Städte und Gemeinden, die den Müll bewältigen müssen. Der Bürgermeister von Genf, Alfonso Gomes, berichtet zum Beispiel, dass er eben nicht nur am Meer immer mehr Plastikmüll feststellt, sondern eben auch in der Idylle des Genfer Sees.
Et c'est aussi jusque dans la neige de nos montagnes.
Wir finden Plastik im Schnee unserer Berge und in der Luft. Im Genfer See schwimmen Kunststoffabfälle und Mikroplastik. Wir finden es in dem Geschirr, von dem wir essen. Und wir finden es in unseren Körpern und in unserem Blut. Und Genf setzt zum Beispiel konsequent auf Mehrweggeschirr im öffentlichen Raum.
Wie stehen denn die Chancen für ein künftiges UN-Plastikabkommen?
Es gibt eine Mehrheit von Staaten, über 100 Staaten, darunter auch die EU, die sind für ambitionierte und verbindliche Ziele. Allerdings klagen Nichtregierungsorganisationen, dass das Konsensprinzip die Verhandlungen lähmt. Einige wenige erdölfördernde Staaten, darunter Saudi-Arabien, Iran, Russland etc., die sagen, wir müssen einfach nur besser recyceln.
Was sind denn die Streitpunkte?
Das ist genau der Streit, ob man den ganzen Lebenszyklus anguckt oder ob man die Plastikproduktion auch drosseln muss, ob man auf die gefährlichen Chemikalien gucken soll und ob in diesem verhandelten Basistext für eine Konvention ein konkretes Reduktionsziel stehen wird.
Ganz kurz, Deutschland ist ja ein starker Chemiestandort. Wie steht der Verband der chemischen Industrie dazu?
Der trägt ein weltweites Abkommen im Prinzip mit. Die Industrie hat natürlich auch ein Interesse an einem an gleichmäßigen Wettbewerbsbedingungen. Er sieht aber die Diskussionen um Obergrenzen für die Plastikproduktion kritisch und der Verband der chemischen Industrie fordert statt genereller Verbote einen produktbasierten Ansatz. Das würde aber wahrscheinlich vermutlich recht kompliziert werden.
Bald wird wieder über ein UN-Plastikabkommen verhandelt. Details dazu schilderte Jule Reimer. Temperaturen um die 40 Grad kennen wir inzwischen auch, aber zum Glück sind das noch Ausnahmen im deutschen Sommer. In Indien müssen die Menschen teils mit Werten um 50 Grad leben. Das ist anstrengend und ungesund. Und wer es sich leisten kann, schaltet eine Klimaanlage an. Allerdings auch gerne hoch bzw. sehr niedrig, damit die Raumtemperatur unter 20 Grad sinkt. Im bevölkerungsreichsten Land der Erde wird nun diskutiert, die Thermostate auf einen Mindestwert erst ab 20 Grad einzustellen. Das soll auch den Energieverbrauch um ein Fünftel senken. Stefanie Markert berichtet.
So summt die Klimaanlage im ARD-Studio Neu-Delhi. Draußen schwüle 34 Grad, drinnen 22. Es sind Stromfresser, die sich immer mehr indische Haushalte leisten können. Indiens Energieministerium denkt deshalb laut darüber nach, künftig nur noch Klimaanlagen zuzulassen, deren Thermostat eine bestimmte Temperatur nicht unterschreitet. Vishal Sood ist Unternehmer. Er kennt den Plan der Regierung und findet ihn sozusagen cool.
In Indien soll die Mindesttemperatur künftig bei 20 und nicht mehr bei 16 oder 17 Grad liegen wie jetzt. Jedes Grad macht einen Unterschied und spart enorm viel Strom und Elektrizität. Ich finde, 20 Grad sind für jeden genau richtig.
Ein Grad wärmer spare 6-8% Energie, rechnet Pradeep Kaimal vor. Als Energieanalyst hält er den Plan für einen notwendigen Schritt, denn der Subkontinent verzeichnet ein jährliches Wirtschaftswachstum von über 6%.
Indien boomt. Pro Jahr werden 15 Millionen neue Klimaanlagen verkauft. Wenn es in diesem Tempo weitergeht, dann können diese Kühlsysteme im Jahr 2047 in Spitzenlastzeiten allein fast 45% unserer Energie verbrauchen. So steht es im Indien-Kühl-Aktionsplan. Wenn wir statt auf 17 nur auf 20 Grad kühlen, können wir 18% Energieverbrauch einsparen. Das ist riesig viel.
That's huge.
Sonst seien Blackouts im Sommer ein reales Risiko. In Indien gibt es 80 Millionen Geräte älterer Generation. So findet der Energieexperte, die geplante Maßnahme sei ein guter Start, mehr nicht.
Wir müssen auch die Standards für den Wirkungsgrad stärken und die Leute anhalten, effektivere Geräte zu kaufen. Wir brauchen also eine umfassendere Strategie, die Technologie, gesetzliche Regeln und öffentliches Bewusstsein für das Problem kombiniert.
In Firmen scheint die Temperatur in den Büros zu sinken, je höher man die Hierarchie hinaufsteigt, sagen Beobachter. Kalte Räume als Statussymbol. Rohan Kumar hat keine Wahl. Er arbeitet als Wachmann in Indiens Hauptstadt und verdient 18.000 Rupien im Monat, 180 Euro. Er stammt aus Hajipur, einer mit rund 150.000 Einwohnern viel kleineren Stadt als die 35-Millionen-Metropole Neu-Delhi. Eine Klimaanlage für den engen Raum, den er bewohnt? Fehlanzeige.
Ich mache meinen Ventilator an. Der verteilt die Luft, die ich mit wassergetränkten Pads kühle. Eine Klimaanlage kann ich mir nicht leisten. Die kostet 45.000 Rupien. Und auch die Stromrechnung wäre dann zu hoch.
Ein Kollege erzählt, im März habe er ohne Klimaanlage rund 3.000 Rupien für Strom bezahlt. Im heißesten Monsunmonat Mai wären es mit Aircondition schon 10.000 gewesen. Der Wachmann sehnt sich lieber nach seiner Heimat.
Delhi hat noch ein Problem. Es gibt hier so viele Menschen, so viele Häuser. Das heizt auch auf. Aber meine Heimatstadt ist offener. Da brauchen wir keine Klimaanlage. Da gibt es so viele Bäume und Pflanzen überall. Da weht ganz natürlich der Wind durch. Und der kühlt uns.
Die Klimatabelle für Indiens Hauptstadt zeigt, deutlich kühler wird es hier auf natürliche Art erst im November.
Stefanie Markert darüber, dass Indiens Regierung plant, die Klimaanlagen zu drosseln.
Deutschlandfunk. Selbermachtipp.
Sie sammeln sich bevorzugt über frischem Obst oder auch darauf oder über und in süßen Getränken, und zwar im Sommer, wenn es warm ist. Die Rede ist von Fruchtfliegen. Wie man die lästigen Insekten wieder los wird, das weiß mein Selbermacht-Tipp-Kollege Moritz Metz. Moritz, zu Beginn vielleicht erstmal die Systematik. Was sind Fruchtfliegen überhaupt und wo kommen die immer alle her?
Ja, wir reden von der Taufliege, die ist landläufig, wird sie auch Frucht- oder Obstfliege eben genannt, weil sie von Früchten wie magnetisch angezogen wird. Am bekanntesten ist die Art Drosophila melanogaster. Sie ist 3 Millimeter lang, und warum sie in der Wissenschaft auch sehr, sehr beliebt ist und für etliche Nobelpreise gesorgt hat, das erzähle ich gleich noch. Und woher sie herkommt? Entweder durchs Fenster kommt sie rein, direkt von der Biotonne, vom Komposthaufen, aber oft auch als trojanische Fliege mit den Einkäufen aus dem Supermarkt. Und zwar gerne in Form von fürs menschliche Auge unsichtbaren Eiern oder auch von Maden oder Larven oder eben in der Obstschale oder auf den grünen Tomaten, auf den Rispen von Tomaten. Und man muss wissen, so eine Fliege kann hunderte Eier legen, die sich dann bei warmen Temperaturen nach 24 Stunden wieder als Maden entpuppen und dann von Hefen und Bakterien zuckerhaltigem Obst ernähren. Und nach einer guten Woche oder vielleicht 10 Tagen mit 2 Larvenstadien und einem Puppenstadium schlüpft dann wieder ein flugfähiges Insekt, das wieder einen Monat lebt und bereits nach 2 Tagen neue Eier legen kann. Die vermehren sich also.
Sie vermehren sich dann wie die Fruchtfliegen. Hm. Wenn man Drosophila melanogaster nicht zu Hause haben möchte, was kann man tun?
Reden wir erstmal von der Prävention. Also man sollte sie allein schon deswegen vermeiden, weil sie auch als Hygieneschädlinge gelten. Sie können theoretisch Bakterien mitnehmen, Krankheiten übertragen, glücklicherweise eher nicht. Was kann man tun? Man kann direkt nach dem Einkauf das neue, nach Hause gebrachte Obst kontrollieren, abwaschen. Manche machen das sogar mit verdünntem Essigwasser. Oder man kann auch geeignete Obstsorten in den Kühlschrank stecken, wo es dann den Fliegen zu kalt ist. Reifes Obst oder solches mit Druckstellen sollte man natürlich nicht offen herumliegen lassen. Und im Sommer ist es ganz wichtig, den Biomüll oft genug zu leeren. Aber die Drosophila, die tummelt sich auch gern am Verpackungsmüll, an offenen Pfandflaschen oder auch im Abfluss der Spüle oder auch bei Topfpflanzen manchmal gerne. Wobei, da gibt es dann auch noch andere Fliegen, die so ähnlich aussehen. Angeblich mögen diese Fliegen nicht so gerne Kräuter wie Basilikum, Lavendel oder Zitronenmelisse, auch nicht Minze. Und auch wenn man in Zitronennelken reinsteckt, ist es ein Geruch, der die eher davontreibt. Man kann natürlich auch als Prävention Fliegengitter anbringen, gerade tagsüber, wenn viel Flugverkehr herrscht.
Flugverkehr. Wie kann ich denn so ein Fruchtfliegengeschwader in der Küche wieder loswerden?
Also, wenn man jemand ist, die oder der keiner Fruchtfliege was zuleide tun möchte, dann kann man eine Bananenschale oder anderes Obst in eine Plastiktüte legen und dann warten, bis sich sehr viele Fliegen darauf niedergelassen haben. Dann Tüte zu und die Fliegen draußen freilassen und hoffen, dass sie den Heimweg nicht schneller finden als man selbst. Es gibt natürlich auch ganz brachiale Methoden, zum Beispiel den Staubsauger. Und eleganter sind vielleicht selbstgebaute Fruchtfliegenfallen. Da füllt man eine kleine Schale mit Apfelessig oder mit Apfelsaft. Den finden die Fliegen sehr, sehr attraktiv. Und dann spannt man entweder eine Klarsichtküchenfolie drüber, die man dann mit einer Gabel etwas perforiert, dass die Fliegen reinkommen, aber eben durch die Löcher nicht mehr wieder rausfinden und da drin dann verenden. Man kann auch einen Tropfen Spülmittel in den Apfelessig geben. Das senkt dann dessen Oberflächenspannung ab und die Fliegen ertrinken quasi in der Schale. Am besten geht wohl die Kombination aus beiden, also perforierte Folie und Spülmittel. Und noch eine letzte Variante ist, es gibt auch so fleischfressende Pflanzen wie Sonnentau oder Fettkraut, und die locken die Fliegen auch mit Gerüchen an und verzehren sie dann dankend. Ich weiß nur nicht, wie viel die da so schaffen am Tag.
Ich denke auch, die sind überfordert. Jetzt hattest du aber auch noch angekündigt zu verraten, warum Drosophila eigentlich so interessant ist für die Wissenschaft.
Ja, also die Taufliege oder Drosophila, die ist eine der am meisten und am besten untersuchten Organismen der ganzen Welt, ein Standarduntersuchungsobjekt der Genetik. Es ist nämlich so, dass 60% ungefähr der Fliegengene bei Menschen ganz, ganz ähnlich sind, und so wird an Fruchtfliegen sehr vieles untersucht, von Alkoholsucht, Aggressionen bis zum Sexualverhalten, und die Max-Planck-Gesellschaft sagt, dass sie mehr als 90% der Gene auch hat, die bei Menschen beispielsweise Krebs auslösen können. Also da ist viel Forschung schon auch geschehen. Das Nervensystem ist inzwischen zum Beispiel komplett entschlüsselt, und der Vorteil für die Forschung ist, die Drosophila, die fällt nicht unter das deutsche Tierschutzgesetz. Das heißt, das sind rechtlich gesehen gar keine Tierversuche, was man damit anstellt. Und jedes Jahr treffen sich in den USA 1 bis 2000 Forscher für eine Taufliegenkonferenz. Es gab auch, wie gesagt, schon mehrere Nobelpreise für die Fruchtfliegenforschung. Wir sollten den kleinen Tieren also auch sehr dankbar sein.
Falls man sie doch loswerden möchte, dann hat Moritz Metz erklärt, wie. Hier im Deutschlandfunk geht es gleich weiter mit Informationen am Mittag. Dort wird sich geeinigt auf das 18. Sanktionspaket gegen Russland. Britta Felke sagt Tschüss und wünscht noch einen schönen Tag.